Das Thema heute Abend lautet: Erkenne ich in schweren Wegen Gottes erzieherische Maßnahmen? Es gibt ja viele Versuche, auf das Leiden zu antworten. Manche sagen, Leiden kommt als Strafe. So auch die ersten drei Freunde Hiobs, die ihm immer wieder vorgeworfen haben, du musst besonders viel gesündigt haben, was aber überwiegend nicht zutraf. Er war von Gott sogar als rechtschaffen bezeichnet worden, was eine besondere Auszeichnung ist. Aber natürlich war auch er kein vollkommener Mensch, auch ein Sünder von Natur aus. Aber die bessere Erklärung ist das, was jetzt auch Elihu bringen wird, der vierte Redner bei Hiob, der auf Hiob antwortet. Elihu, der Name heißt, mein Gott ist er, also er ist mein Gott, bedeutet Elihu. Und dieser Elihu bringt eben auch ganz stark den Erziehungscharakter des Leidens ins Spiel. Nun, der Zusammenhang war, Hiob hat zu Gott gerufen, dass er ihm einen Erlöser schicken wird. Auch diese Hoffnung ausgedrückt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat nach einem Mittler gerufen. Er hat danach verlangt, dass ja wie ein Prozess geführt wird, wo er erfährt, was eigentlich los ist, warum es ihm so schlecht geht. Nach der Gerechtigkeit Gottes hat er geschrien. Und jetzt kommt ein neuer Gesprächspartner ins Spiel, der vorher überhaupt mit keiner Silbe erwähnt wurde und der die Rolle des Mittlers spielt und auch des Mittlers zu dem Reden Gottes, das dann anschließend direkt kommt, dass Gott direkt aus dem Gewittersturm redet. Wer das Buch Hiob gelesen hat, der weiß die Zusammenhänge. Und danach, nach Elihu, kommt dann sofort Gott, der dann direkt spricht. Das werden wir morgen, so Gott will, und wir leben betrachten. Elihu also bedeutet, mein Gott, Eli ist er, Hu, Eli, Hu, er ist mein Gott. Womöglich hat er, der alles gehört hat, die Reden Hiobs und seiner Freunde aufgeschrieben oder mit aufgeschrieben. Denn er, dieser Elihu, hat am meisten Einblick in die Wirklichkeit, die hinter dem Leiden Hiobs steht. Auch er ist nicht vollkommen, er macht auch einige sehr anmaßende Aussagen über seinen Erkenntnisstand, aber doch kommt er der Wahrheit am nächsten. Er spricht von den erzieherischen Maßnahmen im Leiden, und das kommt dem Gespräch zwischen Gott und Satan sehr nahe, von dem wir in Kapitel 1 und 2 hörten, wo ja geprüft werden sollte, ob dieser gerechte Hiob Gott umsonst liebt, auch dann noch liebt, wenn es ihm nicht so gut geht, wenn das Leiden über ihn hereinbricht. Über Elihu schreiben auch die lieben Brüder Benedikt Peters und Alexander vom Stein sehr Hilfreiches, deshalb möchte ich daraus ein paar Sätze vorlesen. Alexander vom Stein in seinem Buch Hiobs Botschaft schreibt auf Seite 27 über diesen Elihu Folgendes. Ich zitiere einfach. Elihu ist in verschiedener Hinsicht ein Typus, das heißt ein hinweisendes Vorbild auf den Herrn Jesus. Sein Name bedeutet, Gott ist er. Er kann Hiob zwar nicht erlösen, bereitet ihn aber auf die Begegnung mit Gott vor. Und deshalb ganz wichtig an dieser Stelle, diese Vorbereitung auf die Gotteserscheinung. Damit erfüllt er die Rolle des Gesandten, Mittlers und Auslegers, nach dem Hiob gerufen hatte. Von der ganzen Diskussion bleibt am Ende nur seine Rede bestehen. Die Reden der drei anderen Freunde werden von Gott verurteilt. Das werden wir am Ende des Buches Hiob hören. Verurteilt. Und Hiob verurteilt und widerruft seine Rede selbst. Am Ende dann. Darüber hinaus liefert Elihu ein praktisches Beispiel für gute Gesprächsführung. Und es sind Bruder Alexander von Stein einige Punkte, er fasst das zusammen, was wir jetzt auch gleich betrachten werden in Auszügen. Zunächst, er hört seinen Gesprächspartnern gut zu und greift ihre Argumente auf. Ein guter Zuhörer hat genau gehört, was Hiob und die Freunde gesagt haben. Dann, er zeigt als Jüngster Respekt vor den Älteren und übt Zurückhaltung, indem er zunächst ihre Beiträge abwartet. Er ist bisher gar nicht aufgetaucht. Dann, er redet als Hiob als Einziger mit seinem Namen an und gebraucht seinen Namen auch, wenn er über ihn redet. Für ihn ist Hiob als Person ganz ernst genommen. Die drei Freunde nehmen Hiobs Namen nie in den Mund und belassen es manchmal sogar bei vagen Andeutungen und rhetorischen Fragen, wenn sie ihn verurteilen. Ferner, er eifert für Gottes Ehre. Das Missverständnis der drei Freunde und die falschen Schlüsse Hiobs sind deshalb unerträglich für ihn, für den Elihu. Er ist nicht parteiisch, sondern verurteilt beide Seiten gleichermaßen. Werden wir gleich am Anfang hören, seiner Rede. Vor allem auch, er schmeichelt niemandem. Er hat ein gesundes Selbstbewusstsein und vertritt seine Sache mit Sicherheit. An ein, zwei Stellen ein bisschen zu selbstbewusst, werden wir auch noch sehen. Also er ist nicht mit Jesus völlig gleichzusetzen, aber doch in gewisser Weise ein Vorläufer, ein Typus, wie man sagt. Er redet nicht, um eine Diskussion zu gewinnen, sondern um Menschen zu gewinnen. Das ist ganz wichtig, auch wenn wir ein Gespräch führen, liebe Geschwister, auf der Straße. Es geht nicht um Diskutieren. Es geht darum, Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen. Das ist für jedem Gespräch grundlegend wichtig. Deshalb stellt er sich nicht über Hiob, sondern hilft ihm, mit Gott ins Reine zu kommen. Er wird geleitet und getrieben vom Heiligen Geist und weiß sich von Gott abhängig. Er redet im Sinn und Auftrag Gottes und bereitet dessen unmittelbares Reden vor. Damit übt er die Funktion eines Priesters oder Mittlers aus. Und er wird von Gott nicht für sein Reden getadelt. Soweit das Zitat von Alexander Stein mit einigen Ergänzungen von mir. Ganz ähnlich, das werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht vorlesen, fasst auch Bruder Benedikt Peters in seinem Hiob-Kommentar, das Buch Hiob, die Person Elihus zusammen auf Seite 265 folgende. Ich möchte jetzt aber hier nicht doppeln, ihr könnt es auch dort finden. Jetzt wollen wir direkt ins Wort Gottes gehen und diese Reden, es sind an sich drei Reden, Elihus betrachten, die aber nicht unterbrochen werden. An einer Stelle sagt er ausdrücklich, Hiob, jetzt nicht sagen, schweige einfach, höre weiter zu, was ich dir im Auftrag Gottes zu sagen habe. Sehr eindrücklich. Und Hiob schweigt, hört zu, und die anderen drei Freunde schweigen sowieso nach dieser Zurechtweisung, die sie gleich am Anfang von Elihus Rede hören müssen. Und zwar Kapitel 32 ab Vers 1. Wir werden am Anfang und am Schluss der Rede ein bisschen ausführlicher das betrachten, zwischendurch manches überspringen müssen aus Zeitgründen. Und jene drei Männer, also Eliphas, Bildad und Zophar, hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachiels, des Busiters, aus dem Geschlecht Ram. Über Hiob entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. Über seine drei Freunde aber entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Erstmal soweit. Also die drei haben nichts mehr gesagt. Wir haben schon gesehen, Bildad ist immer kürzer geworden in seiner letzten Rede und Zophar hat schon gar nichts mehr geantwortet. Hiob hat noch einen langen Monolog gehalten und sich verteidigt auch und Gott angerufen, dass er doch ja Rechenschaft abgeben soll praktisch über das, was Hiob geschieht. In diese Richtung ging es ja am Schluss bei Hiob. Und ja, Hiob war in seinen Augen gerecht, so sahen es diese drei Freunde. Aber Elihu wird nun zornig, und zwar, wer ist Elihu? Also der Name heißt ja, mein Gott ist er, und der Sohn Barachiels, Barachiels oder Barakel, das heißt der von Gott Gesegnete. Sein Vater hat also den Namen, der von Gott Gesegnete, Barak gesegnet und El Gott. Des Busiters, Bus bedeutet verächtlich oder spöttisch, aus dem Geschlecht Ram, Ram bedeutet erhaben. Also diesen Namen müssen wir jetzt nicht alle überbewerten, aber es ist einfach mal interessant, das gehört zu haben. Und zwar, der Zorn entbrennt in doppelter Weise über Hiob, weil er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. Ja, Hiob hat sich immer mehr verstiegen, sich zu rechtfertigen. Und das ist nicht in Ordnung, wenn das zu weit geht, sowas, ja, überhaupt. Denn wir werden doch hören, Gott ist größer als der Mensch. Wir haben kein Recht, mit Gott zu rechten von unserer Seite aus. Und der Zorn entbrennt auch über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Letztendlich ist das ins Leere gelaufen, dieser Dialog, diese Diskussion, und doch haben sie ihn verurteilt. Vers 4, Elihu aber hatte mit seiner Rede an Hiob gewartet, denn jene waren älter als er. Das ist etwas, was man heute oft nicht mehr findet, dass ein Jüngerer gewartet hat, bis die Älteren ihre Meinung gesagt hatten. Das zeigt eine Ehrfurcht und auch eine Weisheit dieses jungen Elihu. Es erinnert mich immer ein bisschen an den Timotheus, der auch schon die Weisheit von Gott hatte, der ein geistlicher Sohn und auch Nachfolger des Apostels Paulus war. Als aber Elihu sah, dass im Mund jener drei Männer keine Antwort mehr war, da entbrannte sein Zorn. Und Elihu, der Sohn Barachiels, der Bussiter, ergriff das Wort und sprach: Jung bin ich an Jahren, ihr aber seid grau. Darum scheute und fürchtete ich mich, euch mein Wissen zu verkünden. Ich dachte, die Betagten sollen reden und die Bejahrten Weisheit lehren. Jetzt hier auch wieder diese Zurückhaltung des Jüngeren. Aber es hängt nicht vom Alter ab, ob jemand von Gottes Geist geleitet ist, sondern ob er sich dem Herrn geöffnet hat, ob er ihm ganz gehört. Und so sagt er dann in Vers 8, aber der Geist ist es im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Also natürlich die Lebenserfahrung, das Alter, die Weisheit des Alters, das ist auch wichtig. Deshalb sollte auch niemand auf die Kanzel, der noch blutjung ist und gar keine Lebenserfahrung hat. Man sollte auch schon mit gewisser Autorität des Lebens und der Weisheit reden können. Aber wichtiger als das ist es, dass der Heilige Geist den Menschen leitet, dass er ganz vom Herrn abhängig ist. Das ist klar, der Geist Gottes kann auch junge Menschen befähigen, Wahrheit auszusprechen. Also einerseits die Lebenserfahrung, aber andererseits ist es vor allem der Geist Gottes, der uns anleiten soll. Angesehene sind nicht weise und Alte verstehen sich nicht aufs Recht. Das ist ein Vorwurf an diese drei Freunde, deren Vorwürfe überwiegend ins Leere gingen. Darum sage ich, höre auf mich, so will ich mein Wissen verkünden, ja, auch ich. Siehe, ich habe eure Reden abgewartet, auf eure Einsichten gehört, bis ihr die rechten Worte finden würdet. Und ich gab aufmerksam auf euch Acht, aber siehe, da war keiner, der Hiob widerlegt hätte, der seine Reden beantwortet hätte. Jetzt überspringen wir einige Verse. In Vers 18 sagt er dann, ich bin voll von Worten und der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Also er kann jetzt einfach nicht mehr schweigen. Und vielleicht geht es uns auch manchmal, wenn wir irgendwas hören, wo wir denken, das ist töricht, das ist falsch, das stimmt nicht mit Gottes Wort überein, dann drängt es uns hoffentlich auch zu sagen, aber so steht es geschrieben. Da müssen wir widersprechen. Da müssen wir von der Bibel her Dinge zurechtrücken. In Demut, aber doch in Klarheit und Wahrheit. Ganz wichtig. Wahrheit und Liebe gehören immer zusammen. Und wir werden auch sehen, dass gerade bei Elihu Gesetz und Evangelium zusammentreffen. Bei ihm kommt an sich zum ersten Mal in diesen Reden, auch außer bei Hiob selber, wo er sagt, mein Erlöser lebt, bei ihm kommt auch zum ersten Mal die frohe Botschaft, das Evangelium deutlich zum Tragen, außer bei Hiob selber, hier auch bei Elihu dann später. Er ist voll von Worten und der Geist drängt ihn dazu, nicht mehr zu schweigen. Vers 21, ich will aber für niemand Partei ergreifen und keinem Menschen schmeicheln. Also er will wirklich unabhängig sein, versucht er. Das ist auch bei uns wichtig, wenn wir zum Beispiel Eheseelsorge betreiben und dann prallen Meinungen aufeinander, dann ist es wichtig, dass Gott uns zwei Ohren gegeben hat, dass wir beide Seiten hören und dann in Weisheit dann auch nur reden, ein Mund, aber zwei Ohren und zwei Seiten zu hören. Keine Partei ergreifen, möglichst versuchen, sachlich, nüchtern zu bleiben, nicht emotional sich in was hineinziehen lassen. Genauso gilt das auch in der Politik und in der Presse. Leider ist die Presse heute oft sehr einseitig und parteiisch geworden. Das ist sehr traurig. Aber wer kann wirklich noch objektiv von den Tatsachen her denken und urteilen? Wir als Christen haben das Wort Gottes, um daran alles zu messen und zu prüfen. Das hat die Welt nicht. Die haben nur ihre Meinungen, ihre Gesetzesparagraphen, die oft ins Gegenteil verkehrt werden, gerade in der Endzeit. Ja, was früher Unrecht war, ist heute Recht und umgekehrt in vielen Gebieten, etwa der Ethik. Aber das ist nicht richtig. Der objektive Maßstab des Wortes Gottes muss bestehen bleiben, der darf nicht relativiert werden. Und wir dürfen auch niemandem schmeicheln oder irgendwie nach dem Augenschein reden oder Urteil sprechen, wo mehr Geld ist. Das wäre also Bestechlichkeit, Korruption, sowas darf nicht sein. Jetzt in Kapitel 33 verkündet Elihu das Heilswerk Gottes. Höre nun hier meine Rede, sagt er. In Vers 3 betont er, dass sie aus aufrichtigem Herzen kommt. Seine Lippen sprechen lautere Wahrheit. Natürlich ein gewisser Selbstanspruch. Also selbstbewusst war er schon, dieser Elihu, ja. Aber dann in Vers 6 zeigt er sich als wirklicher Seelsorger. Denn ein Seelsorger, liebe Geschwister, stellt sich auf die gleiche Ebene mit der Person, an der die Seelsorge geübt wird. Der steht nicht irgendwo drüber, ha, ich bin ja besser als du, sondern der sagt, ich könnte das genauso tun, was du getan hast, was nicht gut war. Versteht ihr? Mitfühlend, einfühlend, spricht auch von Empathie und diesen ganzen Eigenschaften eines Seelsorgers. Also ohne Anteilnahme kann man Nöte nicht verstehen und auch nicht heraushelfen. Und so sagt er in Vers 6 folgende: Siehe, ich bin vor Gott gleich wie du. Auch ich bin aus Lehm gebildet. Er ist also auch kein Übermensch, obwohl er hier jetzt als Mittler von Gott eingesetzt ist an dieser Stelle. Siehe, Furcht vor mir soll dich nicht schrecken und meine Hand soll dich nicht niederdrücken. Ja, nicht niederdrücken, sondern auferbauen. Darum geht's ihm. Da klingt das Evangelium durch. Der Herr Jesus sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das hören wir hier jetzt raus aus diesen Worten des Elihu. Eine wunderbare Stelle, diese Verse. Also das hat mich sehr gefreut, das hier zu lesen. Und aber jetzt, also nachdem er diese Einleitung gesagt hat, dass er so auf gleicher Ebene wie der Hiob ist, nicht über ihm steht, sich nicht über ihn stellt, jetzt zitiert er einige Aussagen von Hiob, allerdings frei, nicht immer wörtlich, was er so ausgehört hat aus den Reden Hiobs, zusammenfassend, bisschen zugespitzt auch manchmal, aber im Wesentlichen doch richtig. Und jetzt kommt das Erste, Vers 8 erst. Nun hast du vor meinen Ohren gesagt, und ich höre noch den Klang der Worte. Rein bin ich, ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Siehe, er, also Gott, erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock und lauert auf alle meine Wege. Das ist also ein Zitat von Hiob, aber nicht wörtlich, sondern eine Zusammenfassung etwa aus Kapitel 27, Vers 5 bis 6 und Kapitel 30, Vers 21. Sinngemäß hat Hiob das gesagt, aber nicht in diesem scharfen Wortlaut. Und darauf antwortet jetzt Elihu: Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Warum rechtest du denn mit ihm? Also warum willst du Gott vor Gericht stellen praktisch, da er doch keine seiner Taten zu verantworten hat? Hier wird wiederum die Souveränität und Allmacht Gottes betont. Wir können uns niemals auf den Richterstuhl über Gott setzen, welche Anmaßung. Vers 14, sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Seht ihr, jetzt bringt er Beispiele, wie Gott zu Menschen redet, auf verschiedene Weise. Wie er ihn zur Umkehr leiten will, wie er Erziehungswege mit dem Menschen ausübt. Und das erste ist der Traum. Vers 15, wie Gott redet. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon zurückhält, in den Wurfspieß zu rennen. Ja, tatsächlich, auch wir dürfen erleben, dass Gott uns manchmal auch durch sein Wort sowieso, aber auch durch Träume, Warnungen schicken kann, Dinge nicht zu tun. Natürlich, Träume sind vieldeutig. Es können auch Erlebnisse sein, die verarbeitet werden. Es können auch trügerische Dinge sein in Träumen. Deshalb heißt auch, wer mein Wort hat, predige mein Wort recht. Und man soll sich nicht auf Träume verlassen. Aber manchmal kann Gott auch durch Träume reden. In der Bibel selber kam es vor, immer wieder bei Josef im Alten Bund, bei Josef im Neuen Bund. Auch ich habe schon erlebt, dass ich geträumt habe, Dinge, die dann anschließend eingetroffen sind. Und zwar zum Beispiel habe ich eine Nacht, bevor meine Mutter einen Schlaganfall hatte, das geträumt, hat mich Gott in diesem Traum darauf vorbereitet. Und dann ist es genau an dem Tag passiert. Also es gibt solche Dinge, dass Gott das gebraucht. Aber wir sollten vorsichtig sein, prüfen und das nicht alles jetzt immer für bare Münze nehmen. Es kann auch manches Psychologische sich da verarbeiten und so weiter. Aber hier wird es gesagt, es ist eine Möglichkeit, wie Gott zu Menschen reden kann. Heute haben wir aber das Wort Gottes. Am Wort Gottes sollen wir alles prüfen, auch unsere Träume. Das ist das Erste, im Nachtgesicht. Das Zweite, wie Gott zum Menschen ein- oder zweimal, nachher heißt es sogar dreimal redet, um ihn zur Umkehr zu bewegen, sind die Leiden. Die Leiden, das Leiden, die Leiden im Konkreten. Vers 19, er züchtigt ihn, den Menschen also, mit Schmerzen auf seinem Lager. Ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Seine Seele, sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr, und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Poetisch hier wunderbar ausgedrückt, aber dieses schreckliche Leiden, wenn ein Mensch große Schmerzen hat an Leib und Seele, so wie es auch der Hiob erlebt. Praktisch sagt ihm hier der Elihu, deine Leiden, die sollen dich zur Umkehr zu Gott führen, dass du dein Leben nochmal überdenkst und Buße tust über das, was auch in deinem Leben nicht richtig war. Denn vor Gott ist kein Mensch vollkommen. Und dann das Dritte, wie Gott reden kann, ist durch Boten. Hier werden sie genannt Gesandte oder Mittler. Vers 23. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine, also Gottes Gerechtigkeit verkündigt, so wird er, Gott, sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre, ich habe ein Lösegeld gefunden. Klingt hier nicht wunderbar das Evangelium durch? Der Erlöser, Jesus Christus, der sein Leben, sein Blut hingegeben hat am Kreuz von Golgatha, um uns von aller Sünde reinzuwaschen und uns durch seine Auferstehung den Weg in den Himmel zu öffnen. Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfährt. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und er wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Auch äußerlich kann Gott helfen, Menschen aus Bedrängnis, auch aus Krankheitsnot herausführen. Wir können das nicht erzwingen, Heilung, aber wir dürfen beten, gemäß Jakobus 5. Das biblische Gebot ist, da rufe die Ältesten, dass sie mit ihm beten, gegenseitig die Sünden bekennen, mit Öl salben. Und der Herr wird ihn aufrichten. Nicht immer Heilung, keine Heilung jeden Preis, aber aufrichten. Es kann Heilung sein, kann auch Stärkung und Linderung bedeuten. Aber wichtig ist, dass wir zu Gott flehen, dass wir näher zum Herrn kommen. Vers 27, der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Also der Mensch soll zur Einsicht kommen, ich muss umkehren, jeden Tag neu Buße tun über meine Sünden, denn vor Gott ist kein Mensch gerecht. Und dann wird nochmal gesagt und nochmal gesteigert, vorher war es ja ein oder zweimal, jetzt heißt es in Vers 29, siehe, dies alles tut Gott zwei oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir das Evangelium verkündigen. Wir sind Boten Gottes, auch auf der Straße unserer Städte. Und ich sage manchmal Menschen, wenn sie so ablehnend reagieren, Gott spricht zweimal oder dreimal zu ihnen. Und Gott wird sie fragen in der Ewigkeit, warum hast du nicht auf meinen Boten, in dem Fall Lothar Gassmann, gehört, der dir das Evangelium gesagt hat? In der Ewigkeit werden die Menschen danach gefragt werden. Wenn wir da stehen, nicht bitter sein, wenn es viele ablehnen, aber immer wieder klar machen, wir stehen hier als Boten Gottes und es wird auch eine Ewigkeitsbedeutung haben. Natürlich ist es schön, wenn doch einige umkehren zum Herrn Jesus, ihn ins Herz aufnehmen und gerettet werden. Deshalb machen wir es. Es gibt immer wieder Einzelne, die das auch heute tun. Und jetzt ist Hiob ja vielleicht versucht zu reden und deshalb sagt Elihu, in den letzten Versen von Kapitel 33 steht es, habe Acht, Hiob, höre mir zu, schweige, und ich will reden. Wenn du Worte hast, so antworte mir, rede nur, denn ich wünsche deine Rechtfertigung. Wenn aber nicht, so höre mir zu, schweige, und ich will dich Weisheit lehren. Und Hiob ist, glaube ich, auch der eigenen Reden überdrüssig. Er hört jetzt zu und wurde sicherlich schon angesprochen durch das Evangelium, das hier durchgeklungen ist. Der hat jetzt nicht auf ihn eingeschlagen. Er hat sich auf eine Stufe mit ihm gestellt und hat ihm die frohe Botschaft der Erlösung nochmal ganz konkret zugesprochen. Als der Mittler zum Mittler, will man fast sagen, als der Mittler zu Jesus Christus. Es gibt ja nur einen Mittler, unser Herr Jesus Christus, aber im symbolischen Sinne ist Elihu hier der Bote, der den Herrn vorankündigt. Jetzt kurz durchatmen, die weiteren Kapitel. Da werden wir ein bisschen mehr zusammenfassen müssen, wegen der Zeit. Kapitel 34. Hier verkündet Elihu die souveräne Gerechtigkeit Gottes. Und Elihu redete weiter und sprach, hört ihr Weisen auf meine Worte. Vers 5. Hiob behauptet, ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechtes werde ich zum Lügner gestempelt. Tödlich verwundet bin ich vom Pfeil, ohne dass ich schuldig wäre. Ähnliches hatten ja auch die Freunde, die anderen drei Freunde schon gesagt. Du fühlst dich so als Besseres, als unschuldig. Und immer wieder betont, was für ein Gottloser er doch sei letztendlich. Und damit gingen sie aber zu weit. Gottlos ist er bestimmt nicht. Aber er ist auch nicht ohne Schuld. Das wissen wir inzwischen. Kein Mensch ohne Schuld. Und dann sagt ihm auch Elihu, wer ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser? Also er bezeichnet es als Gotteslästerung, zu sagen, es gäbe einen Mensch, der ohne Schuld sei. Egal wie der heißt. Wer Hiob heißt oder Max oder Lothar oder wie auch immer. Nein, wir brauchen alle die Gnade des Herrn. Dann ein weiteres Zitat, was er bringt hier vom Hiob. In Vers 9, er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt. Auch wieder sinngemäß wiedergegeben. Aber die Antwort Elihus, Vers 10, darum ihr verständige Männer, hört mir zu, fern sei es von Gott, dass er gesetzlos handle und von dem Allmächtigen, dass er Unrecht tue, sondern er vergilt dem Menschen nach seinem Handeln und lässt es jedem ergehen nach seinem Wandel. Hier zitiert er auch diese Talionsregel, den Tun-Ergehens-Zusammenhang, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist natürlich eine Grundregel, ein Axiom, das grundsätzlich richtig ist. Wenn es der Mensch nicht auf Erden erntet, die Strafe für die Sünde, dann erntet er sie in die Ewigkeit. Das ist diese Grundregel. Aber natürlich, Gott sei Dank, gibt es auch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, der den bußfertigen Sünder dann auch wirklich vergibt in Zeit und Ewigkeit. Und so verteidigt jetzt Elihu hier Gottes Ehre gegen Hiob. Vers 12, Gott handelt nicht gesetzlos. Der Allmächtige beugt das Recht nicht. Vers 17, könnte einer herrschen, der das Recht hast? Vers 18, darf man zum König sagen, du Nichtsnutz, und zum Edlen, du Gottloser, wie viel weniger zu dem, der die Person der Fürsten nicht ansieht und den Vornehmen nicht mehr achtet als den Geringen, denn sie sind alle das Werk seiner Hände. Also wenn man sogar den König nicht beleidigen darf, und früher gab es ja ein Gesetz, das die Majestätsbeleidigung verboten hat, um wie viel mehr darf man dann Gott beleidigen? Das muss man heute den Gesetzgebern sagen, die den Gotteslästerungsparagrafen abgeschafft haben. Schrecklich, ja. Damit fing das ganze Elend an, der ganze Glaubensabfall auch in unserem Volk. Als erstes wurde der Blasphemieparagraf gestrichen. Dann die Abtreibung freigegeben, die Prostitution, Pornografie und all diese Flut bis heute zur sogenannten Ehe für alle, jetzt auch in der Schweiz seit neuestem. Also diese Bewegung geht immer weiter abwärts. Aber mit der Gotteslästerung fing es an, dass das keine Straftat mehr ist. Außer, wenn Unruhen dabei entstehen. Aber das Christen sind ja friedlich. Wir wehren uns ja nicht mit Gewalt. Bei den Moslems traut man sich das nicht, was man bei uns Christen tut, den Namen des Herrn zu lästern. Ja, dann weiter Vers 21. Gott sieht jeden Schritt, den einer macht. Es gibt keine Finsternis und keine Todesschatten, wo die Übeltäter sich verbergen könnten. Gott sieht alles. Er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt anderen ihre Stelle, denn er kennt ihre Werke und er kehrt sie um über Nacht, sodass sie zermalmt werden. Also Gott handelt gerecht. Die Übeltäter können sich vor ihm nicht verstecken. Die werden vielleicht nicht gleich bestraft, aber sie bekommen im Gericht ihre Strafe, im jüngsten Gericht spätestens. Wie muss man sich Gott gegenüber verhalten? Ihn nicht irgendwie versuchen herauszufordern oder mit ihm ins Gericht ziehen zu wollen, sondern Vers 31, Zu Gott muss man sagen, ich habe meine Strafe getragen und will nicht mehr verkehrt handeln. Was ich nicht sehe, lehre du mich. Wenn ich Unrecht getan habe, so will ich es nicht wieder tun. So muss der Mensch sagen. Er muss selber ein bußfertiges, reumütiges Herz haben. Und dann fasst er zusammen in Vers 35 folgenden: Hiob redet wie ein Unwissender und seine Worte zeugen nicht von Einsicht. O, dass doch Hiob fort und fort geprüft würde, weil er antwortet, wie gottlose Männer antworten. Denn zu seiner Sünde fügt er Frevel hinzu, er verhöhnt uns und redet viel gegen Gott. Jetzt ist Elihu so barmherzig und stellt sich so ein bisschen in die Gemeinschaft mit den drei anderen Männern. Ja, da, wo Hiob falsch handelt, das wird hier doch mal auch von ihm gesagt. Er verhöhnt uns, wenn wir sagen, da ist keiner gerecht, jeder ist ein Sünder. Und Hiob soll sich bitte nicht so darstellen, dass er was Besseres sei. Ja, gerade wenn jemand ein echter Christ ist, dann wird er sich nicht über andere erheben, neutestamentlich gesagt. Dann Kapitel 35. Jetzt haben wir noch drei Kapitel vor uns. Hier rät Elihu dem Hiob, Gott und seine Belehrung zu suchen. Jetzt kommt ein Zitat, was Hiob aber so nicht gesagt hat. Vers 2, hältst du dies für recht, wenn du sagst, ich bin gerechter als Gott? Das hat Hiob so nicht formuliert, das wäre ja äußerst töricht. Aber inhaltlich kann man es so herauslesen, zum Beispiel aus Kapitel 9, Vers 20 bis 22. Wollen wir nochmal im Original lesen, wo Hiob sagt, also in Kapitel 9, 20 bis 22, da sagte Hiob, wenn ich mich auch rechtfertige, so wird mich doch mein Mund verurteilen. Und ich bin auch untadelig, so wird er mich doch für verkehrt erklären. Ich bin untadelig, dennoch kümmert mich meine Seele nicht. Ich verachte mein Leben. Darum sage ich, es ist einerlei, Untadelige und Gottlose bringt er gleicherweise um. Als er betont, dass er untadelig ist und es hat keinen Sinn, gerecht zu sein, weil Gott sowieso alle umbringt, so nach dem Motto, bringt ja doch nichts, dass ich Gott nachfolge. Im Schluss wird es doch schlimmer. Diese Haltung, das kommt schon zum Ausdruck. Und das fasst Elihu so zusammen, dass Hiob meint, er sei gerechter als Gott. Und du fragst dich, jetzt wieder Kapitel 35, Vers 3, denn du fragst dich, was es dir nützt, was habe ich davon, wenn ich nicht sündige? Fragen sich ja manche. Ja, wenn ich nicht sündige, wenn ich Jesus nachfolge, was habe ich denn davon? Ich will dir Worte erwidern und deinen Gefährten mit dir. Sieh zum Himmel empor und betrachte ihn und schau die Wolken an, die höher sind als du. Wenn du sündigst, was tust du ihm, also Gott, zuleide? Und sind deine Missetaten zahlreich, was schadest du ihm? Also Gott, heute würde man sagen, juckt das ja gar nicht, ja, ob du jetzt sündigst oder nicht sündigst. Gott kann das ja egal sein. Es geht ja nicht um Gott, wenn du sündigst, sondern ja, es geht, ich sag mal so, um dich und um deine Mitmenschen. Gott steht so unendlich viel über uns. Klar macht ihn jede Sünde traurig, aber Gott kann den Menschen ja einfach in die Hölle werfen und fertig. Das wird Gott nicht, bei Gott nichts ändern. Ich sag mal so, viele fragen sich, ja, ist doch ungerecht, wenn Menschen in die Hölle kommen. Ich sage mal so, es ist Gnade, dass überhaupt ein Mensch in den Himmel kommt. Jeder Mensch, der in den Himmel kommt, ist aus Gottes Gnade erlöst. Wir müssen uns nicht so viel einbilden als Menschen und sagen, wir haben alle ein Anrecht auf den Himmel. Das ist wieder dieser Richterstuhl, auf den sich der Mensch setzen möchte gerne. Es ist alles Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und er bietet uns die Gnade und die Erlösung an. Wenn du sündigst, was tust du ihm zuleide? Ja, und sind deine Sünden zahlreich, was schadest du ihm? Bist du aber gerecht, was gibst du ihm und was empfängt er von deiner Hand? Gott braucht es nicht, unsere mickrigen Taten hier auf der Erde. Braucht doch Gott nicht. Aber der Mensch, jetzt kommt es, aber ein Mensch wie du leidet unter deiner Gottlosigkeit und einem Menschenkind nützt deine Gerechtigkeit. Wir sollen einander lieben, einander dienen, dem anderen Gutes tun, aus der Liebe des Herrn heraus. Darauf liegt Segen. Wird sich auch Gott natürlich drüber freuen. Es ist nicht so, dass Gott ganz egal ist, was wir tun, aber er ist nicht davon abhängig. Das ist der Unterschied. Gott ist niemals von uns abhängig. Wir sind von ihm abhängig. Vers 10, aber man denkt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Loblieder gibt in der Nacht. Wenn Bedrückungen da sind, trotzdem ein Loblied singen in der Nacht, so wie es auch Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi getan haben, als sie eingekerkert waren. Und daraufhin hat sich ja der Kerkermeister bekehrt. Als die Gefängnistüren aufsprangen auf wundersame Weise und die Gefangenen nicht geflohen sind. Vers 14. Auch wenn du sagst, du könntest ihn, also Gott, nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm. Warte du nur auf ihn. Also Gott erbarmt sich und er vertritt unser Recht oder vor allem aber sein Recht. Und er gibt uns Antwort, wenn wir ihn ernstlich anflehen. Aber aus seiner Gnade, nicht weil wir es fordern könnten. Welche Anmaßung, dass wir etwas fordern könnten. Und nun, weil sein Zorn noch nicht gestraft hat, soll er deshalb um den Übermut nicht sehr wohl wissen, so hat also Hiob seinen Mund umsonst aufgesperrt und aus lauter Unverstand so viele Worte gemacht, sagt Elihu am Ende von Kapitel 35. Und jetzt kommt noch ein Kapitel, wo nochmal beschrieben wird, das Schicksal der Gerechten und der Gottlosen, Kapitel 36. Elihu fuhr fort und sprach, gedulde dich noch ein wenig, so will ich es dir mitteilen, ich habe noch mehr Worte für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit widerfahren lassen. Denn wahrlich, meine Reden sind keine Lügen. Vor dir steht ein Mann mit vollkommener Erkenntnis. Also da beansprucht er jetzt gewaltige Autorität. Und ich denke, da zeigt sich auch, dass Elihu auch nur ein Mensch ist, weil das ist natürlich ein gewisser Hochmut, der hier durchscheint. Wir finden bei allen Männern und Frauen der Bibel auch Sünden und Fehler, außer bei dem Herrn Jesus selber. Und deshalb auch bei Elihu muss ja auch einiges hier nicht perfekt sein. Und das denke ich klar zu dieser Stelle. Ja, dann Vers 5. Siehe, Gott ist mächtig, doch verachtet er niemand. Groß ist die Kraft seines Herzens. Den Gottlosen erhält er nicht am Leben, aber den Elenden schafft er Recht. Gott ist Allmacht. Und dann wird gesagt in Vers 11 folgende, wenn Menschen Gott gehorchen, sich ihm unterwerfen, dann werden sie ihre Tage in Glück vollenden. Gehorchen sie aber nicht, so rennen sie in den Wurfspieß und sterben dahin in ihrem Unverstand. Die aber ein gottloses Herz haben, häufen Zorn auf. Ihre Seele stirbt in der Jugend und ihr Leben unter den Hurern. Das trifft oftmals ein, aber eben nicht immer schon zur Lebzeit. Wir haben das schon ausführlich betrachtet bei den Reden der Freunde. Vers 15 und 16. Den Gedemütigten aber rettet er durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr. Und auch dich führt er aus dem Rachen der Bedrängnis. Dein Platz wird uneingeschränkte Weite sein und dein Tisch bereitet mit reicher, guter Speise. Bist du aber vom Urteil des Gottlosen erfüllt, so werden Urteil und Gericht dich treffen. Der Zorn aber verleitet dich ja nicht zur Lästerung. Wenn also Hiob sich demütigt vor Gott, dann darf er auf Rettung hoffen, wird ihm hier gesagt. Und die Not öffnet Gottes Ohr. Er wird aus dem Rachen der Bedrängnis geführt werden. Auch hier klingt das Evangelium durch. Und so ist es dann auch gekommen oder wird noch kommen, in diesem Moment in der Zukunft liegend, dass Hiob wieder das erhält, was er verloren hatte, ja sogar ein Mehrfaches seines Besitzes. Verse 22 folgende. Siehe, Gott ist erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer will ihn zur Rede stellen über seinen Weg? Wer will zu ihm sagen, du hast Unrecht getan? Denke daran, sein Tun zu erheben, das Menschen besingen. Also nicht Gott anklagen, sondern Gott loben, das ist die richtige Antwort. Ein Loblied auch in der Nacht singen, wie wir gerade gehört haben. Vers 26, Gott ist so erhaben, dass wir ihn nicht erkennen können. Also es heißt auch an der Stelle, er wohnt in einem unzugänglichen Lichte. Er sieht uns, aber wir können ihn nicht mit unseren physischen Augen erblicken, aber wir können auf ihn vertrauen, im Glauben mit ihm verbunden sein. Und dann werden Beispiele aus der Schöpfung gebracht. Vers 27, denn er zieht Wassertropfen herauf, sie sickern als Regen für seinen Wasserstrom herab, den die Wolken niederrieseln, auf viele Menschen herabtropfen lassen. Welche naturwissenschaftliche Begebenheit wird hier angesprochen? Wie kann man das nennen? Es ist der Wasserkreislauf. Der Wasserkreislauf war damals nur so zu erahnen, aber noch nicht wissenschaftlich erforscht. Und das ist auch ein Beispiel, wo Gott etwas offenbart hat durch seinen Boten Elihu, was die Wissenschaftler erst Jahrtausende später nachweisen konnten, nämlich dass kein Tropfen Wasser verloren geht, dass es einen geschlossenen Kreislauf gibt zwischen Regen und Verdunstung und so weiter. Und das hat auch Bruder Roger Libby in seinem Büchlein Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung, sehr schön zusammengefasst, dieses Faktum, und zwar auf Seite 27. Er zitiert hier auch Hiob 36, Vers 27 und daneben auch noch Prediger 1, Vers 7, wo es heißt, alle Flüsse gehen in das Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Prediger 1, Vers 7. Genauso Psalm 135, Vers 7, Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Also der Wasserkreislauf. Bruder Roger Libby schreibt, der weise König Salomo beschrieb, also in Prediger 1, 7, vor 3000 Jahren den Wasserkreislauf der Erde im Buch Prediger. Er sagte, dass alle Flüsse ihr Wasser ins Meer führen und dass das Meer trotzdem niemals voll werde, weil dasselbe Wasser denselben Weg über die Flüsse immer wieder neu gehe. Pierre Perron und Edme Mariotte, Perrault und Edme Mariotte geschrieben, entdeckten als Wissenschaftler im 17. Jahrhundert den Wasserkreislauf. Das Wasser wird durch die Flüsse und durch die Grundwasserströme in die Ozeane befördert. Tagtäglich werden durch die Sonnenenergie unvorstellbare Mengen von Wasser verdunstet. Daraus entstehen Wolken, die in großen Mengen durch Winde über das Festland getrieben werden. Dort entleeren sich die Wolken durch Regen. Das Wasser wird wieder durch die Flüsse und die Grundwasserströme in die Ozeane befördert. Edmund Halley, Halley geschrieben mit Y, 1656 bis 1742, vermochte nachzuweisen, dass es weltweit zwischen Niederschlag und Verdunstung ein Gleichgewicht gibt. Also erst im 17., 18. Jahrhundert wurde das nachgewiesen, nach Christus. Die Bibel beschrieb den Wasserkreislauf und seine verschiedenen Phasen bereits Jahrtausende vor der wissenschaftlichen Entdeckung desselben. Wir haben ja schon weitere Beispiele gehört, die Erde hängt über dem Nichts und so weiter. Im Buch Hiob steht hier sehr viel, kommt noch in den Reden Gottes ja noch mehr, lasst euch überraschen. Morgen. Dann wird beschrieben in Hiob 36, ab Vers 29, das Ausspannen der Wolken, der Donnerschall seines Gezells, das Licht, das sich ausbreitet. Zum Licht kommen wir noch beim Reden Gottes, dass das nämlich einen Weg zurücklegt, hat man früher auch nicht gewusst. Sehr interessant. Und dann auch der Blitzstrahl und der Donnerruf, der Gottes kommen, ankündigen. Und jetzt abschließendes Kapitel 37, bevor dann Gott selber spricht, und zwar im Gewitter, was hier schon in den Reden Elihus sich ankündigt. Da wollen wir noch das ganze Kapitel lesen, 37. Ja, darüber erzittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt. Hier wird die Erscheinung Gottes vorbereitet. Und das ist das Gewaltigste, ja, ein Gewitter, da kriegt auch der ungläubige Mensch Angst, dass er vom Blitzstrahl getroffen wird und zieht sich zurück. Das ist etwas, was doch viele Menschen beeindruckt. Er lässt es dahinfahren unter dem ganzen Himmel und sein Licht bis an zu den Enden der Erde. Hinter ihm her brüllt der Donner hinter dem Blitz. Er donnert mit seiner majestätischen Stimme und er spart damit nicht, damit seine Stimme gehört werde. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut große Dinge, die wir nicht verstehen. Und vieles haben wir immer noch nicht verstanden aus der Schöpfung. Wir entdecken täglich neue Wunder. Der Meeresgrund ist noch weitgehend unerforscht. Diese Tiefen des Meeres ist weniger erforscht als der Weltraum, der um uns herum ist. Also es gibt noch viel zu entdecken. Und dann kommen Beispiele aus der Schöpfung. Denn er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lasst Regen fließen, heftige Regengüsse. Dann zwingt er die Hand jedes Menschen zur Untätigkeit, damit alle Leute sein Werk erkennen möchten. Da sucht das Wild seine Schlupfwinkel auf und bleibt in seinen Höhlen. Wie das hier plastisch beschrieben wird, ja, ist doch wunderbar. wenn man so in den Regenguss hineinkommt. Wir haben uns auch schon untergestellt im Kurpark oder beim Laudenbachhof und wo wir da unterwegs waren. Und das ist eine Zeit zur Besinnung und zum Nachdenken, auch zur Anbetung. Dann Vers 9, aus der Kammer des Südens kommt der Sturm und von den Nordwinden die Kälte. Auch das eine naturwissenschaftliche Tatsache, die man natürlich damals schon erleben konnte, die aber inzwischen naturwissenschaftlich auch erfasst wurde, der Windkreislauf. Da gibt es auch eine Parallelstelle im Buch Prediger, Kapitel 1, Vers 6, wo es heißt, der Wind geht nach Süden, also der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Hierzu schreibt Roger Libby auf Seite 29 des Büchleins Bibel und Wissenschaft, die Forschung hat Verspätung. König Salomo beschrieb den Kreislauf des Windes von Norden nach Süden und von Süden nach Norden fast 3000 Jahre bevor George Hadley geschrieben mit Y, 1685 bis 1768, das weltweite Windzirkulationssystem der Passatwinde in der Hadley-Zelle wissenschaftlich beschreiben konnte. Zwischen dem nördlichen 30. Breitengrad und dem Äquator, Breitengrad 0, verlaufen die Passatwinde im Kreislauf. Am Äquator wird die Luft erhitzt und bis zu 18 Kilometer in die Höhe geführt. Danach verläuft der Wind in der Höhe in Richtung Norden. Im Bereich des 30. Breitengrades sinkt die inzwischen immer mehr abgekühlte Luft zu Boden und strömt danach in Bodennähe wieder zum Äquator zurück in Richtung Süden. Habt ihr das verstanden? Äquator, was am heißen ist, erhitzt, steigt sie hoch, geht nach Norden um 30 Breitengrad, sinkt sie nieder und geht wieder nach Süden. Dieses Zirkulationssystem im Bereich von 0 bis 30 Grad geografischer Breite bezeichnet man als Hadley-Zelle. Weiter nördlich von 30 bis 60 Grad und von 60 bis 90 Grad geografischer Breite gibt es zwei weitere entsprechende Zellen. Auf der Südhalbkugel finden wir spiegelbildlich dazu insgesamt drei weitere solche Windzirkulationszellen. Durch die Erdrotation werden die Passatwinde in ihrem Süd-Nord-Verlauf etwas abgedreht. Solche weltweiten Windkreisläufe gibt es nur in Süd-Nord, jedoch nicht in West-Ost-Richtung. Nur Süd-Nord, aber nicht West-Ost. Weltweite Windkreisläufe, wohl bemerkt. Natürlich gibt es regionale Winde in alle Richtungen, aber diese weltweiten, ja, großen Kreisläufe. Dieser wissenschaftlichen Tatsache entsprechend spricht die Bibel auch nur über ein Süd-Nord-Kreislaufsystem. Sehr interessant, da steht nichts von West und Ost, sondern von Süd und Nord und auch so hier im Buch Hiob. Aus der Kammer des Südens kommt der Sturm und von den Nordwinden die Kälte. Kühlt sich's ab und dann vom Süden steigt sie da auf und diese Zellen. Dann auch geht's weiter, Vers 10, Kapitel 37, Vers 10. Durch den Hauch Gottes entsteht Eis und die weiten Wasser frieren zu. Man kann ja annehmen, dass das Buch Hiob nach der Sintflut entstanden ist, wo die Menschen noch ein hohes Lebensalter erreichten, aber nicht mehr so wie vor der Sintflut. Vor der Sintflut bis fast 1000 Jahre, nach der Sintflut noch mehrere hundert Jahre und dann immer weniger. Und der Hiob, der wurde ja so ungefähr 250 Jahre alt insgesamt. Und deshalb hat er alt nach der Sintflut gelebt, als das Alter noch nicht ganz so abgesunken war. Und da gab es, nehmen gläubige Naturwissenschaftler an, die Eiszeit nach der Sintflut, weil sich vieles in der Atmosphäre verändert hatte und vieles getrübt war und dass dann vieles auch gefroren ist. Und deshalb auch die Erfahrung von Eis war sicherlich Hiob nicht unbekannt. Obwohl er ja im Süden von Israel, im Lande Edom, also Uz ist wahrscheinlich mit Edom identisch, gelebt hat. Mit Wasserfülle belastet er die Wolken, er zerstreut sein helles Gewölk. Und dieses zieht ringsumher, wohin er es lenkt, wendet sich überall hin, um alles auszurichten, was er ihm befiehlt, auf dem ganzen Erdenrund. Also die Wolken regnen sich ab, da wo Gott es zulässt und schenkt. Wie viele Länder wünschen sich Regen, ja. Bald zur Rute für sein Land, bald zur Wohltat lässt er es über sie kommen. Also starke Wasserfälle können sehr schädlich sein, gefährlich, zur Erosion führen, Überschwemmungen, Überflutungen herbeiführen, Menschen gefährden und Häuser. Aber der Regen an sich ist ein Segen, deshalb auch die Wohltat. Nimm dies zu Ohren, Hiob, steh still und erwäge Gottes Wundertaten. Also der Mensch und auch wir sollten einfach darüber nachdenken, ins Staunen kommen und dann zur Anbetung Gottes gelangen. Weißt du, wie Gott ihnen Befehl gibt, wie er das Licht seiner Wolken leuchten lässt? Verstehst du das Schweben der Wolke, die Wunder dessen, der an Verstand vollkommen ist? Du, dem die Kleider zu warm werden, wenn es im Land schwül wird vom Südwind, breitest du mit ihm das Firmament aus, dass es feststeht wie ein gegossener Spiegel? Das werden wir im Reden Gottes ja noch ausführlicher hören, dass der Mensch hier gar nichts ausrichten kann. Er kann nur staunen und anbeten, dastehen und das bewundern. Lehre uns, was wir ihm sagen sollen. Wir können nichts vorbringen vor lauter Finsternis, nämlich Finsternis des menschlichen Verstandes, die Kleinheit unseres Denkens, unserer Erkenntnis. Wenn ich so nachts manchmal im Garten liege, lege ich manchmal auf die Liege und schaue so nach oben, die Sterne, und ich versuche immer zu erkennen, wie viele Sterne ich sehen kann. Und dann überlege ich, was davon ist jetzt eine Sonne, was ist jetzt ein Planet, was ist angestrahlt, was ist vielleicht ein Satellit, was da vorbeigeht. Also ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe. Und dann denke ich, und sehen wir nur einen Bruchteil, wie unendlich groß ist hier das Weltall. Wenn wir hier das Firmament anachten. Und das ist hält uns dann einen Spiegel vor, unserer Kleinheit, dieses große Firmament. Ja. Steht hier auch das Wort, das feststeht wie ein gegossener Spiegel. Ein Spiegel für unser kleines Menschsein. Lehre uns, was wir ihm sagen sollen. Wir können nichts vorbringen vor lauter Finsternis. Vers 20. Soll ihm gemeldet werden, dass ich rede? Oder sollte der Mensch wünschen, vertilgt zu werden? Jetzt zwar sieht man das Licht nicht, das doch leuchtend hinter den Wolken steht, aber der Wind wird sich erheben und sie wegfegen. Das ist auch ein Symbol. Manchmal in der Dunkelheit sind wir so tief drinnen, dass alles hier bewölkt scheint, keine Hoffnung, kein Lichtstrahl. Aber wir wissen ja, die Sonne ist trotzdem da. Und jetzt auf Gott bezogen, Gott ist trotzdem da, auch wenn es uns vielleicht zeitweilig nicht gut geht. Ja, das dürfen wir einfach wissen, wie es auch im Psalm 23 heißt. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, wie geht's weiter? Befürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, das ist wirklich ein Trostpsalm, den wir immer wieder beten dürfen. Die Wolken wird der Wind wegfegen. Und jetzt die letzten Sätze, bevor Gott selber spricht. Das ist jetzt die Vorbereitung der Rede Gottes, was wir jetzt hören. Und auch schon das, was er gesagt hat. Ja, die Wolken werden jetzt weichen. Jetzt wird Gottes Stimme gleich erschallen. Von Norden her kommt Goldglanz. Gott ist von wunderbarer Pracht umgeben. Von Norden her kommt Goldglanz. Man fragt sich jetzt, warum hier von Norden her. Geografisch liegt Ja'uz im Süden von Israel. Edom, Jerusalem liegt im Norden. Das wird später die heilige Stadt sein. Man spricht auch vom Zentrum der Erde. Symbolisch für den Tempel, für den Thron Gottes. Man mag hier spekulieren, dieser Norden. Ich denke, da ist sicherlich jetzt nicht Deutschland oder Germanien oder sowas gemeint, sondern wahrscheinlich hier schon eine Prophetie auf den künftigen Tempel vom Norden her, vom Goldglanz. Aber Gott ist ja nicht an Steine und Mauern, einen irdischen Tempel gebunden, sondern er selber wird in Ewigkeit der Tempel sein und das Lamm. So lesen wir am Ende der Offenbarung. Da braucht es keinen gebauten Tempel mehr. Wie wunderbar, wenn wir ihn da anbeten dürfen. Auf jeden Fall, Gott erscheint. Gott ist von wunderbarer Pracht umgeben. Das ganze Engelheer ist um ihn her. Und die ganze Schöpfung sollte ihn anbeten. Vers 23. Den Allmächtigen finden wir nicht. Er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Er beugt sie nicht. Von uns aus finden wir ihn nicht, wenn er sich uns nicht offenbart. Und Gott offenbart sich vielfältig, der Allmächtige, in seiner Schöpfung, in unserem Gewissen, in den tausenden Versen mit erfüllten Prophezeiungen, in der Geschichte Israels, in der Weltgeschichte. Gott hat vielfältige Weisen, sich zu offenbaren. Und er tut es. Und ein Mensch, der offene Sinne hat, wird auch den Schöpfer erkennen. So wie es auch im Römerbrief Kapitel 1 geschrieben steht, dass Gott schon seit Anbeginn der Welt aus den Werken der Schöpfung erkannt werden kann. Nur die Toren verstocken sich vor ihm und die werden dahin gegeben in ihre Begierden und enden in der Verdammnis. Römerbrief Kapitel 1. Und nochmal wird hier betont, er hat Kraft, unbegreifliche Kraft und Recht und Gerechtigkeit, das wird vor ihm nicht gebeugt, kann auch ein Hiob ihm nicht vorwerfen. Gott wird seine Gerechtigkeit zum Ziele kommen lassen. Und so der letzte Vers von dem Reden Gottes, darum fürchten ihn die Menschen, er aber sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Das heißt, demütige dich, Hiob, demütige dich, Mensch, vor dem allmächtigen Gott. Und so werden wir dann auch gleich hören, heute nicht mehr, aber dann morgen früh, so Gott will und wir leben, die ersten Verse in Kapitel 38, ich lese schon mal, damit dieser Übergang jetzt noch deutlich wird. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Verstand, ohne Erkenntnis? O Mensch, bescheide dich, demütige dich unter Gottes gewaltige Hand. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Allmächtiger Gott, vergib uns, wenn wir oft so stolz sind und in die Geheimnisse aus eigener Macht eindringen wollen. Du bist allmächtig und wir können nur verstummen vor deiner Größe und Majestät, Allmacht, Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe. Herr, schenk uns deine Liebe. Wir sind es nicht wert, aber doch liebst du uns trotzdem. Das ist deine freie Gnade und dafür rühmen wir deinen heiligen Namen. Danke, dass du dich über einen Hiob erbarmt hast. Danke, dass du dich über uns schon oft erbarmt hast, wenn wir in Nöten waren. Danke, dass du dich über unseren Globus, über unsere abgefallene Menschheit immer noch erbarmst und immer noch Gnadenzeit schenkst zur Umkehr. Rette du noch viele heraus aus der Finsternis und lass auch uns deine Boten sein in dieser Endzeit. Herr, wir loben deinen heiligen Namen. Amen.
Amen.